Ich muss ganz ehrlich mit Ihnen sein. Früher, da wollte ich niemals nach Bayern ziehen. Ich habe als kleiner Junge mal eine halbwegs traumatische Erfahrung gemacht in einem bayerischen Wirtshaus. Ja. Und zwar, ich war mit meinem Papa in München im Stadion eigentlich zum Fußball gucken. Und dann haben wir eine Nacht im Hotel geschlafen und waren dann abends noch essen. Und das war dann so, ich bin da total hungrig reingegangen und für mich war schon immer Essen total wichtig. Und dann saß ich da als 12 Jahre alter Junge aus Hessen und mir kam kein Gericht auf der Karte bekannt vor. Ich kannte nichts. Als 12-jähriger Junge aus Hessen, da weiß ich nicht, was Schwammerl sind. Keine Ahnung. Das hat sich für mich bedrohlich angehört. Und gleichzeitig hatte ich aber total Hunger. Und ich dachte, was soll ich denn bestellen in diesem Restaurant? Weil das, was ich bestelle, das soll ich ja danach doch in meinen Mund tun. Das ist ja eine halbwegs intime Angelegenheit. Also eine herbe Enttäuschung. Und ich kann mich irgendwie total gut daran erinnern, weil sich das so eingebrannt hat. Das war einfach so eine kleine Alltagsenttäuschung. Ich weiß noch genau, dieser beglückende Moment, dass da jetzt was total Leckeres auf dieser Karte steht, wo ich mich drauf freue, der kam nicht. Deswegen, wenn Essen nicht so ist, wie erwartet, das kann blöd enden. Auf der anderen Seite gibt es doch auch nichts Zweites auf der Welt, was so schlagartig die Stimmung heben kann, wie was Gutes zu essen. So, und heute geht es um ein Wunder in der Predigt, nicht das Wunder, dass ich die bayerische Küche jetzt doch gut finde, um ein anderes Wunder. Ich lese das Wunder vor, das hat im ersten Moment gar nichts mit Essen zu tun, ich komme später darauf zurück. Davon lesen wir in Matthäus 8, Vers 5 bis 13. Da steht Folgendes. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu deinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähneklappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Von diesem Wunder lesen wir in Matthäus Kapitel 8. Zwei Kapitel vorher redet Jesus auch zu Menschen. Und wissen Sie, da geht es um nichts weniger als die Weltherrschaft. Jesus redet zu den Menschen über die Weltherrschaft. Jesus legt eine Art Entwurf vor der Weltherrschaft in der sogenannten, Sie kennen die Bergpredigt. Da geht es nämlich um das Reich Gottes, um die Herrschaft Gottes. Wir können es vielleicht auch so formulieren, um das, was die Schöpfung zusammenhalten soll. Das, was die Schöpfung zusammenhält. Davon ist die Rede in der Bergpredigt. Und das ist eine total bekannte Rede, auch Menschen, die vielleicht nicht so regelmäßig in der Bibel lesen, kennen Sätze aus dieser Rede Jesu, kennen Gedankengut aus dieser Bergpredigt. Und Jesus holt dort weit aus, um eine Weltordnung, die vielleicht Menschen untereinander haben und pflegen, völlig auf den Kopf zu stellen. In einem Abschnitt redet Jesus davon, dass in der Schrift steht, Auge um Auge, Zahn um Zahn, also das ist doch was Gutes, Rache zu üben, oder? Da sagt Jesus, nee. Das endet auf, liebt eure Feinde. Das ist jetzt ein ganz kurzer Abriss aus einem Abschnitt. Jesus stellt da eine Weltherrschaft, eine Weltordnung, das, wie Menschen vielleicht miteinander interagieren, auf den Kopf. Und ich habe mich gefragt und frage Sie auch, was würden Sie nach dieser Rede, nach dieser Bergpredigt erleben wollen? Denken Sie an unsere Zeit, ein Beispiel aus unserer Zeit. Eine neu gewählte Regierung kommt an die Macht. Und an was wird die gemessen? An ihren Reden, an ihren Plänen, an ihrem Parteiprogramm. So, und Sie sehen, was passiert. Da kommt ist vielleicht eine neue Außenministerin, dann heißt er, die kann ja gar kein Englisch. Die verspricht sich in der Rede und ist direkt im Kreuzfeuer. Oder eine Partei, die haben sich zu viel Geld ausgezahlt, zu viel Sonderzahlungen, Corona-Bonus. Und die werden an dem gemessen, was sie machen und worüber sie reden. Ist auch irgendwie angemessen, oder? Weil die sind in der Öffentlichkeit und werden von denen gemessen, von denen sie auch gewählt werden. Die müssen liefern. So, und Jesus, der predigt jetzt eine neue Weltordnung und wird natürlich auch daran gemessen werden. Und er predigt eine Weltordnung, die nur im Glauben sichtbar ist. Und deswegen werden wir uns das ganz genau anschauen, diesen Glauben. Und zwar diesen Glauben des Hauptmanns. Was jetzt zuerst passiert ist, in diesem 8. Kapitel im Matthäusevangelium lesen wir von ganz vielen Wundern, die geschehen. Das heißt, nach dieser Bergpredigt erleben wir viele Heilungswunder. Jesus nimmt sich Menschen an, die ihn brauchen, die Heilung brauchen, die Rettung brauchen für ihr Leben. Wir lesen von 7 Heilungsgeschichten und hier passiert was ganz Besonderes, was meiner Meinung nach diesen Jesus äußerst glaubwürdig macht. Der redet nicht nur von dieser neuen Weltherrschaft, von dem, was die Welt vielleicht bräuchte, der bringt das auch und der tut das. Und ich denke, das kommt auch in der Geschichte der Menschheit nur ganz selten so zusammen, oder? Dass Menschen von etwas reden, was die Welt braucht, davon können viele reden, davon haben schon viele geredet. Und das auch zu bringen, das selbst zu schaffen, in die Tat umzusetzen. Das ist was ganz Besonderes, was hier passiert und was hier zusammenkommt. Jetzt nimmt sich Jesus ganz konkret diesem Mann an, diesem Hauptmann. Und er spricht ihm ein Sonderlob aus. Der sagt, so einen Glauben, den habe ich nirgendwo gefunden in Israel. Erstmal sehen wir, Jesus kommt diesen Menschen nahe. Diese Herrschaft Gottes ist keine, wo sich einer auf den Thron setzt und sagt, kommt zu mir, bittet um Audienz. Jesus kommt zu diesem Menschen, nimmt sich diesen Menschen an und spricht ihm zuerst ein Sonderlob aus. Was macht dieser Hauptmann? Dieser Hauptmann, der weiß, wie das funktioniert mit Befehl und Gehorsam, der bleibt erstmal auf Distanz, sagt, ich bin jetzt überhaupt nicht würdig, dass du in mein Haus kommst. Jesus wundert sich und auf einmal gibt es einen Szenenwechsel. Sie, wir alle, wir sind in dieser Geschichte zuerst wie Beobachter. Wir sehen, was passiert, wir sehen diesen oder nehmen wahr diesen Dialog zwischen Jesus und dem Hauptmann und auf einmal wendet sich Jesus an uns alle. Der wendet sich an die Menschen, die dort stehen und sagt was ganz Kritisches. Jesus sagt zu den Menschen, die ihm nachfolgen, ich sage das jetzt in anderen Worten, es gibt auch Glauben in Israel, aber es gibt nirgends in Israel solchen Glauben wie bei diesem Hauptmann. Und es gibt doch jetzt eine logische Frage, die sich mir aufgedrängt hat, ja, gibt es denn unterschiedlich guten Glauben? Gibt es denn Glauben in Menschen, der dem Glauben des Hauptmanns vielleicht in irgendwas nachsteht, der besser sein könnte? Fehlt unserem Glauben was? Fehlt ihrem Glauben was? Fehlt deinem Glauben was? Ich komme aufs Essen zurück. Ich dachte, ja, Jesus macht hier deutlich, Glaube kann unterschiedlich gut sein. Und ich dachte an mein Lieblingsessen, vielleicht denken Sie an Ihr Lieblingsessen, das Sie im Restaurant gerne essen oder an ein Essen, das Sie mögen. Stellen Sie sich vor, Sie essen das da, das schmeckt gut, da sind gute Zutaten drin, das ist gut zubereitet und jetzt kaufen Sie das gleiche Essen vielleicht im Supermarkt aus der Tiefkühltruhe. Ja. Das sieht vielleicht im ersten Moment ähnlich aus. Ja, da ist vielleicht auch so teilweise das Ähnliche drin, aber da sind auch andere Sachen drin. Und das ist vielleicht auch im ersten Moment total schwer zu unterscheiden. Also vielleicht von Weitem, rein optisch, beides kann man essen. Ja, aber beides ist vielleicht nicht gleich gut. Es hat nicht beides die gleiche Qualität. Und Jesus spricht jetzt von diesem Volk Israel im Vergleich. Und dieses Volk Israel hat in Teilen sozusagen Zutaten zum eigenen Glauben dazugegeben, die wahren und echten Glauben verhindern. Und zwar heißt diese Zutat Selbstsicherheit. Selbstsicherheit im Volk Israel hat wahren und echten Glauben verhindert, weil die wussten genau, wie der neue Messias zu sein hat. Die wussten, der wird hier kommen und wird uns von den politischen Machthabern befreien. Die Schriftgelehrten, die wussten genau, dieser Jesus kann nicht der Messias sein. Die wussten genau, wie der sich zu verhalten hat. Die wussten genau, wie die sich selbst zu verhalten haben. Und diese Selbstsicherheit hat echten Glauben, hat wahres Zutrauen in Gott, dass Gott der ist, der es kann, einfach ersetzt. Und wissen Sie, diese Zutat der Selbstsicherheit, die hat zwei ganz große Nachteile. Im ersten Moment, das ist der erste Nachteil, ist das nur ganz, ganz schwer von echtem und wahren Glauben zu unterscheiden. Weil das wirkt ja doch total fromm und total gottgefällig, was diese Pharisäer und Schriftgelehrten, was dieses Volk Israel macht. Die kennen sich perfekt in der Schrift aus. Perfekt kennen die sich aus. Die könnten und konnten zitieren, das können wir in unserem ganzen Leben nicht zitieren aus der Schrift. Auswendig. Und das sieht total ähnlich aus zu einem Glauben, der wirklich auf Gott vertraut. Das ist ein großer Nachteil, das wirkt total ähnlich, obwohl es dabei nicht um echten Glauben geht. Es geht nur um Selbstsicherheit. Ich weiß alles und ich kann alles, was zum Glauben nötig ist. Aber ich würde sagen, es handelt sich dabei eher um Geschmacksverstärker. Ja, die machen nicht richtig satt und nachdem sie gegessen haben, fühlen sie sich auch nicht so richtig gut. Das führt zum zweiten Nachteil. Was nicht richtig satt macht und mit vielen Geschmacksverstärkern in Verbindung steht, das ist auf Dauer nicht so gesund. Das macht krank und Sie werden vielleicht die Wertschätzung für wirklich gutes Essen verlieren. Sie werden dafür blind, was wirklich gut schmeckt. Wer also auf Selbstsicherheit setzt, wer auf sich selbst setzt, ist irgendwann blind dafür, das wirklich Gute zu sehen, das Jesus gibt. Und das ist gefährlich, weil das eine, das ist fake, das ist nicht echt und das andere ist schon echt, obwohl es sich so ähnlich ist. Um es in einer Geschichte konkret zu machen, denken Sie an diesen Schriftgelehrten, der da steht vor dem Tempel und sagt, danke, dass ich nicht bin, wie die Sünder, wie die Ehebrecher. Das ist die falsche Selbstsicherheit, der über sich sagt, ich bin's doch, ich bin's doch. Und der ersetzt das, was wirklich gut und nachhaltig ist, nämlich echtes Zutrauen in Gott. Gott alle Handlungsmacht zuzusprechen und zu sagen, Gott, du kannst es doch. Du bist doch Gott. Du bist doch Gott. Und dieser Hauptmann ist uns ein Vorbild, der ist Ihnen ein Vorbild, weil er macht das mit so einer Selbstverständlichkeit irgendwie. Als hätte er noch nie was anderes gemacht. So traut er Jesus zu, dass er dieses Wunder einfach tun kann. Also Selbstsicherheit, das ist sowas wie das christliche Fertiggericht. Das ist Fast Food. Das ist Fast Food, das bringt auf Dauer nicht so viel. Aber warum ist das attraktiv? Das geht im ersten Moment natürlich schneller. Es ist immer einfacher zu sagen, ich setze auf mich, weil das liegt in meinem Verfügungsbereich. Das, was ich kann, das habe ich in der Hand. Das kann ich, darüber kann ich herrschen, darüber habe ich Macht. Und es ist auch die viel größere Herausforderung zu sagen, ich setze alles auf einen anderen, der mir hilft. Ich setze alles auf die Macht Jesu, die ich nicht kontrollieren kann. Aber ich habe Zutrauen in diese Macht. Was können wir davon ganz praktisch lernen? Wie kriegen wir das in unser Leben? Diese Sprache, die hier verwendet wird, ich habe gesagt, das hat eine Nähe zur Bergpredigt, dieses Geh hin, dir geschehe, das ist sprachlich total ähnlich zu dem, was im Vaterunser steht, zu der Sprache, die im Vaterunser verwendet wird. Und das ist kein Zufall und das ist ein Hinweis darauf, Glaube, der hier gefordert ist, der Glaube, der dieser Hauptmann mit sich bringt, das ist ein Gebetsglaube. Das äußert sich in der Beziehung zu Jesus, im Gespräch mit Jesus. Dir geschehe, das ist das gleiche Wort wie bei dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dir geschehe, wie du geglaubt hast. Hier wird das, was im Vater unser gebetet wird, praktisch. Das wird praktisch. In der Mitte dieser Bergpredigt steht dieses Gebet, das Jesus lehrt. In der Mitte dieser Rede, die die Welt auf den Kopf stellt, sagt Jesus, ja, die Welt wird auf den Kopf gestellt im Glauben, aus der Beziehung mit mir, mit dem lebendigen Gott. Im Gebet. Das hängt miteinander zusammen, das ist kein Zufall. Von diesem Hauptmann, denke ich, können wir auch lernen, wie man betet. Was ich total beeindruckend finde, ich weiß nicht, wie es Ihnen da geht, wenn ich anfange zu beten, dann mache ich manchmal so den Gebetsmodus an. Dann verlasse ich irgendwie so ein bisschen so meine Sprache, wie ich sonst spreche, und wenn ich mit Gott rede, rede ich anders. Das hat natürlich was für sich, mit Gott anders zu reden, aber dieser Hauptmann, der bedient sich im Gespräch mit Jesus seiner ganz alltäglichen Beispiele, die er aus dem Job kennt. Und das finde ich eigentlich ganz praktisch, weil damit kenne ich mich total gut aus. Der kommt da einfach so hin und redet, wie dem der Mund gewachsen ist. Und sagt, guck mal, Jesus, ich kenne das aus meinem Beruf so, das ist doch so ähnlich wie bei dir, oder? Und jetzt mach das doch bitte. Und das finde ich eigentlich ganz hilfreich, weil ich verstehe dann, was gemeint ist und versuche nicht, und davor schützt das wahrscheinlich, versuche nicht, mir irgendwas zusammenzureden, was sich vielleicht hauptsächlich fromm anhört. So wie das die Schriftgelehrten und Pharisäer getan haben, die an den Straßenecken standen und fromm gebetet haben vor anderen Menschen. Ja, ist doch egal. Red doch so mit Jesus, wie es dir liegt. Wie es dir liegt. Also sich zu verstellen und besonders gut zu formulieren, das scheint nicht notwendig zu sein, um Jesus, um Gott zu irgendwas zu bewegen. Komm doch so zu Jesus, wie es dir liegt, mit deinen Worten. Wieso geht Jesus nicht zu ihm nach Hause? Jesus ist Jude und dieser Hauptmann ist Heide. Und dieser Hauptmann weiß, dieser Jude, der darf nicht in mein Haus kommen, sonst macht er sich unrein und er respektiert das. Und dass dieser Hauptmann Jesus respektiert, sehen wir genau daran und trotzdem traut er dem was zu, weil der spricht den zweimal an mit Herr, Kyrios. Der kennt den nicht, der hat den noch nie gesehen. Kyrios, Kyrios. Damit sagt er, Jesus, du und ich, wir haben ein ganz bestimmtes Verhältnis zueinander. Du bist ein Dienstgrad über mir, mindestens einen. Und von dir kann ich empfangen. Sagt, wenn Soldaten, wenn ich denen was befehle, die gehorchen mir. Und ich gehorche dir. Also, dieser Mann hat eine gewisse Ehrfurcht vor Gott, vor Jesus. Und er redet gar nicht so viel darüber, wer ist dieser Jesus, was kann der vielleicht, sondern der ordnet sich direkt ein, indem er Gott alles zutraut. Der sagt, Jesus, komm bitte nicht zu mir, darf ich bitte einfach dein Untertan sein? Kannst du bitte deine Macht über mich ausüben? Das ist sicher ein Lernprozess im Leben. Das ist nicht so leicht, wie die Sprache zu verändern, mit der ich vielleicht mit Jesus spreche, einfach meine alltäglichen Worte benutze. Das ist ein Lernprozess, auf die Macht Jesu, auf die Macht Gottes zu vertrauen. Und trotzdem fordert mich das, fordert uns das dazu auf, los, trau doch Jesus alles zu. Und jetzt sind wir bei dieser Frage vom Anfang, ja, diese Königsherrschaft Gottes, diese Herrschaft Gottes, diese neue Weltherrschaft, welchen Charakter hat die denn? Wie ist die denn? Wie stellt die sich uns vor? Das ist eine Herrschaft, der sich dieser Hauptmann gerne unterordnet. Warum? Warum? Der sieht darin die Rettung für seinen Knecht, der möchte dazugehören, weil diese Herrschaft, das ist eine, die stellt alles auf den Kopf, die kommt zu den Menschen, die nimmt sich den Menschen an und die ist eine, die Menschen nicht unterjocht und sagt, du musst dazugehören, die Menschen versucht einzukaufen oder irgendwie zu bestechen, sondern die setzt auf Selbsterkenntnis. Die setzt darauf, dass Menschen sich selbst fragen, möchte ich da dazugehören? Völlig freiwillig. Diese Herrschaft lädt ein und die kommt nah. Und die setzt auf Selbsterkenntnis, nämlich die Selbsterkenntnis als Antwort auf die Frage, ganz einfach, am Ende doch nicht so einfach, vertraue ich meiner Macht, vertraue ich mir, wenn es drauf ankommt, oder vertraue ich auf Jesus? Und jetzt gibt es eine letzte Sache, und das, denke ich, ist die entscheidendste, die bedeutendste Sache daraus, die wir lernen können. Das ist nämlich sowas, das ist der zentrale Punkt, da denke ich, da kommt diese Kraft Gottes, von der wir in der Lesung gehört haben, die hier zum Ausdruck kommt, da kommt alles zusammen, da erleben wir die. Da werden wir merken, dass diese Kraft Gottes, diese Liebe, da werden sie merken, dass die durch sie, durch dich durchfließt. Und zwar, dieser Hauptmann, der kommt zu Jesus und der kommt nicht für sich zu Jesus. Der kommt für einen anderen zu Jesus. Und das ist der Charakter der Herrschaft Gottes, dieser neuen Weltherrschaft. Dass Menschen ihr Leben für andere leben und für andere zu Gott kommen. Das ist die größte Form von Mitgefühl und von gelebtem Glauben, die vorstellbar ist. Das ist auch eine ganz einfache Rechnung. Machen Sie eine Rechnung draus. Wenn jeder für andere zu Jesus kommt, dann gibt es nur Gewinner. In dieser Geschichte gibt es nur Gewinner. Dieser Knecht wird geheilt. Dieser Hauptmann bekommt ein Sonderlob von Jesus ausgesprochen, wie es kein zweites Mal zu finden ist im Neuen Testament. So einen Glauben habe ich nie gefunden, aus dem Mund Jesu. Damit ist allen Menschen geholfen und dieser Mensch hat sich, Jesus, hat sich Gott untergeordnet. Das wäre eine neue Weltordnung, die Frieden für alle bedeutet, bei der alle gewinnen. Wenn sich menschliches Leben mit Haut und Haaren auf Jesus einlässt, mit allem. Das ist das Geheimnis erfüllten Lebens. Das ist das Reich Gottes. Alles Nötige, das empfangen Sie von Jesus. Und ganz praktisch ist es doch so, ich bin das aus meinem Alltag so gewohnt, um etwas zu bekommen, um was zu kriegen, muss ich sparen. Also ich spare mein Geld und dann kaufe ich mir was davon. Ich versichere mich für den Fall, dass ich versichert sein müsste, dass was passiert. Ich sorge vor, falls was passiert. Und die Dynamik im Reich Gottes, in der Beziehung mit Gott, ist eine ganz andere. Das ist ein Lebensbereich, da müsste man den Schalter jetzt einmal in die andere Richtung umlegen. Weil die Liebe Gottes und Beziehung mit Gott, das ist sozusagen nichts, was wir einfach in uns abspeichern könnten. So wie ich mache genug Lobpreis, ich bete genug, ich lese genug in der Bibel und dann speichert sich da irgendwas in mir, was ich dann weitergebe. Wenn Sie an bekannte Menschen aus der Bibel denken, das ist immer andersrum. Da fangen an, Menschen was zu tun, da gehen Menschen los und im Losgehen, im Tun für andere Menschen erleben Menschen diese Liebe Gottes. Da fließt diese Liebe Gottes durch diese Menschen durch zu anderen. Im Losgehen, im Tun, im Aktivwerden. Und vielleicht widerstrebt Ihnen das gerade total, weil Sie denken, gerade ist anstrengend, eigentlich muss ich nicht noch mehr tun. Und doch hat das eine ganz besondere andere Dynamik. Ich sagte, Jesus, der stellt alles auf den Kopf in dieser Rede. Und das macht im ersten Moment, ergibt das keinen Sinn. Und doch werden sie erleben, im Tun für andere Menschen, da wird die Liebe Gottes durch sie durchfließen und sie sind selbst der größte Gewinner. Sie sind selbst der größte Gewinner. Mose wollte dieses Volk nicht führen, erlebt unendlich viele Wunder. Als einer von vielen. Wahrer Glaube, echter Glaube, so wie es bei diesem Hauptmann ist, geht einfach los, geht einfach zu Jesus und macht einfach mal und redet einfach mit Jesus so, wie diesem Hauptmann der Mund gewachsen ist. Und warum denn nicht einfach mal losgehen? Weil es ist doch mit Jesus schon alles gewonnen, was zu gewinnen ist, oder? Wieso nicht einfach mal mutig losgehen? Und dabei die Liebe Gottes erleben. Amen.